Hallo, hier ist 3x7, deine Woche in 21 Minuten, subjektiv und leidenschaftlich, mit Andreas Racco und Thomas Krause.
So, dabei bin ich aus dem Takt gekommen.
Ja, ist ja egal, dann machen wir einfach, da geht's an. Hallo Leute, wie geht's euch?
Hallo,
hier sind
Lieben.
Wir, hier ist 3x7 und wir besprechen heute wieder unsere oder eure Woche für uns, unsere Woche für euch, für unser aller Woche für uns alle. So, Andreas, es geht los und dieses Mal können wir uns freuen, oder? Weil wir haben
eine Hörerin, die uns eine Sprachnachricht geschickt hat.
Genau, wir haben unsere erste Sprachnachricht. Das ist doch großartig. Und in dieser Sprachnachricht geht es um die unbezahlte Care-Arbeit, die Menschen leisten. Aber ich würde sagen, wir lassen Zwanche erstmal selber sprechen, Andreas. Oder
ja, ich würde auch sagen, lass die Zwanche mal ihr Thema vorstellen und dann springen wir gleich rein. Du bist ja wieder ganz streng mit der Zeit, deswegen hier, ne?
Genau. Und ich feuer das mal ab. Moment.
Hi, Tom. Ich habe tatsächlich diese Woche etwas gefunden bei LinkedIn, was ich großartig fand. Und zwar, dass es da eine, also in Anführungszeichen, Firma gibt, die nennt sich Unpaid Care Work. Und die kann man in seinen Lebenslauf eintragen. Und zwar ist es dafür gedacht, dass man die Zeit, wo man Angehörige gepflegt hat oder Kinder großgezogen hat, damit quasi nahtlos in den LinkedIn-Lebenslauf einfügt. Und seit ich das gefunden habe, bin ich nur am Überlegen, wie ich jetzt diese Zeiten zum Beispiel als Mama, als Alleinerziehende und auch als Pflegeperson für meine Mutter eintrage. Immer natürlich mit diesem Hintergedanken, würde das einen potenziellen Arbeitgeber überhaupt interessieren? Wie kommt das rüber als Selbstständige, wenn ich das damit eintrage? Und also so ein gemischte Gefühl. Auf der einen Seite die Dankbarkeit, dass jemand auf diese Idee gekommen ist, das einfach mal so zu machen, damit man das nahtlos einfügen kann. Auf der anderen Seite die Frage, ist der Arbeitsmarkt für sowas überhaupt bereit? Interessiert das Leute, die einstellen überhaupt? Oder ist das eher abschreckend? Also das Thema fand ich total spannend und vielleicht ist das eine Inspiration für euch.
Das ist auf jeden Fall eine Inspiration für uns, Andreas, ne?
Ja, also ich muss es auch sagen. Ich hatte ja nun die Gelegenheit, das auch schon vorher mal zu hören und habe mir auch die Seite angeguckt. Aber ich habe jetzt gerade noch mal beim Reinhören auch, man merkt so, wie Swantje selber so ein bisschen verunsichert ist. Wie sinnvoll ist das, ne? Und das geht mir genauso. Also ich muss sagen, natürlich ist das einfach eine Frechheit, wie teilweise die sogenannte Care-Arbeit, die unbezahlte Sorgearbeit, wenn man so will, immer noch millionenfach auf Frauen umgewälzt wird oder aufgewälzt oder abgewälzt. Also das ist so dieser Skandal, den ich nach wie vor, und wenn ich so sehe, wie jetzt so unsere Regierung agiert, na, da gibt es dann zwar andererseits so Ansätze wie Mütterrente und hier und da, aber am Ende wird alles getan, um weiterhin sozusagen, diese Gleichberechtigung auszuhebeln, habe ich so immer mehr den Eindruck. Oder bin ich da falsch? Also
nee, aber ich sehe das ähnlich und ich komme ja so ein bisschen, ich kann da ja so ein bisschen mitsprechen. Also wir haben uns in den ersten Kinderjahren gemeinsam um die Kinder gekümmert, wobei Nicole, meine Frau, da natürlich auch den Löwenanteil hatte. Das war so, zu der Zeit war ich viel auf Seminaren unterwegs und dann haben wir ja vor ein paar Jahren während Corona quasi getauscht. Jetzt arbeitet sie und ich mache die sogenannte Care-Arbeit und es wird immer anspruchsvoller. Es verändert sich natürlich vom zum irgendwo hinfahren zu Weichenstellen für die Zukunft. Und es ist einfach etwas, was sichtbar gemacht werden muss, Andreas. Das ist so, also auch bei der Pflege von Angehörigen. Es ist einfach so etwas, was so, teilweise noch verhaftet ist in den 50er, 60er, 70ern, dass das sowas Selbstverständliches ist, dass das nichts Besonderes ist. Und deshalb finde ich so eine Community so gut. Und ich verstehe auch, ich bin auch zu 100% bei Swantje, dass sie sagt, aber so ein Arbeitgeber nachher, wenn da so jemand ist, der dann sagt, Gott, das ist da auch ein bisschen komisch. Ich meine, das ist doch selbstverständlich, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich bin da eben wirklich wie so hin und her gerissen. Ich glaube, wir müssen so gesellschaftlich so viel ändern. Und wir haben einfach ein falsches Rollenbild weiterhin. Also das fängt ja nicht nur, das ist nicht nur unsere Generation, das ist vor allem auch die Generation davor und die davor natürlich. Na, und aber auch die heutige Generation, also ich sag mal ein ganz einfaches und billiges Beispiel, so 30-Jährige, die heute heiraten, da wird immer noch in vielen Fällen automatisch der Familienname des Mannes übernommen. Es wird immer noch davon ausgegangen, selbst in diesen, dass der Mann der Hauptverdiener ist. Und das ist immer noch so, das ist so tief verwurzelt, glaube ich. Das muss einfach komplett, und das ist, jetzt mache ich ein Fass auf, das nicht in diese 7 Minuten passt, aber es geht ja darum, einfach mal auch neu zu definieren, was heißt Arbeit, was heißt Wertschöpfung. Ne? Und das neu zu definieren als Gesellschaft ist schwierig, aber es ist möglich. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass man diese Zeiten nicht mit irgendeiner halbgaren Mütterrente anerkennt, sondern dass man sagt, wenn ich mich um Angehörige kümmere, das können eben die Kinder sein, das können die Alten sein und ich mache das wirklich einen signifikanten Teil meines Lebens, dann müsste das irgendwie auch so, ja, ich sag's mal ganz platt, in die Rente einspielen. Ich habe da jetzt kein Modell, sonst wäre ich in der Politik, aber wir müssen unsere Einstellung ändern und wir müssen, verdammt nochmal, Frauen und Männer gleichstellen und das ernsthaft.
Und wir kommen einfach aus dieser Programmierung heraus, aus den 50ern, 60ern, 70ern. Es gibt ja sowas wie Affirmation. Ne? Nun kann man halten, was man will davon, aber Wiederholung, sind wir uns einig, wenn man immer etwas wiederholt oder sieht oder einem etwas vorgelebt wird, ein Rollenbild vorgelebt wird, dann akzeptiert man das als Realität und als das einzig Wahre. Und viele auch in unserem Alter, habe ich das Gefühl, können sich ganz schwer von sowas lösen.
Ja,
und ich weiß nicht, ob das auch geografisch interessant ist, ob das auf dem Land anders ist als in Städten oder es ist für viele einfach noch sehr exotisch, die können sich gar nicht vorstellen, ich sag das jetzt auch von meinem toten Vater mal, da habe ich zu ihm mal gesagt, Mensch Fadi, das wäre doch toll, wenn du so eine Frau hättest mit viel Geld und so einem großen Mercedes, einfach mal um so ein Klischee aufzumachen. Und
also Landwirtin im Lübkekuch hätte sie werden sollen.
Ja, genau. Na, also und er hat dann gesagt, nee, das könnte ich nicht. Ich muss immer mehr Geld haben als die Frau.
Ja,
mein Vater war ein ganz lieber Mann und den habe ich und liebe ich auch heute noch heiß und innig. Aber das war eben ganz tief, das konnte er nicht, weil er brauchte sozusagen die Macht, dass er das bestimmen konnte, wer das Geld hat, bestimmt die Kapelle oder wie soll man das sagen.
Ja genau, aber das ist ja geprägt wahrscheinlich von seinem Vater wieder. Ne? Und das sind
ja natürlich, so das ist ja das, was ich mit der Affirmation, mit der Prägung meine. Die Leute kennen es nicht anders, nur jetzt wird es langsam mal Zeit. Und zum Glück gibt es so viele starke Frauen, Andreas, die auch manchmal vielleicht über ein Ziel hinausschießen, das weiß ich nicht. Mir kommt das aus meiner persönlichen Sicht. Mhm. Aber das ist gut so, auf der anderen Seite, weil das braucht es auch. Es braucht diesen brutalen Einschlag von Frauen aus meiner Sicht, das ist wieder so ein blödes Ding, weil ich als Mann, ja, was soll ich dazu sagen? Ich sage einfach meine Meinung. Und aber es braucht dieses brutale Ding, dass einfach alle gleichgestellt sind.
Ganz genau. Und ich glaube, dieses Thema müssen wir nochmal aufmachen in der vollen Sendung. Und zwar dann
mit einer
Fachfrau
da
an unserer Seite.
Fall.
Also
genau.
Einer Frau, die sich damit auskennt. Ich habe einen Schlusssatz noch, wenn ich den dazu sagen darf.
Sehr gerne.
Also mein Fazit ist, auch an Zwanche vielleicht, ja, Frauen müssen lauter werden, aber Männer müssen leiser werden, mehr zuhören. Das ist so das, was ich so zusammenfassend dazu sagen kann.
Genau, und die nicht die Textbildschere wäre jetzt, sondern die Audiobildschere wäre jetzt Chin-Chin, weil wir kommen jetzt zu Dr. Helmut Thoma.
Oh ja.
Der ist gestorben diese Woche, ganz, ganz traurig, oder es ist bekannt geworden, dass er gestorben ist diese Woche, aber er war Mr. RTL, Dr. Helmut Thoma. Und er hat eben dann auch leider, da sind wir mitten in diesem Thema Prägung, das war jetzt durchaus beabsichtigt, hat er solche Sendungen wie Tutti Frutti, wo Frauen sich halbnackt ausziehen, damals ein Riesenskandal, ja, heute sagt man ja, meine Güte, da hat man ja nicht mal, also da waren ja auch sogar, also die Brüste, die Nippel waren ja sogar abgeklebt, also das war ja aus heutiger Sicht noch ganz züchtig. Aber damals war das ein Skandal und er hat einfach, wenn man es so will, das seichte Fernsehen erfunden, oder Andreas?
So kann man das sagen. Also er ist Architekt des kommerziellen Privatfernsehens, zumindest in Deutschland. Na, also das ist, der hat, glaube ich, und hat mir noch einen netten Artikel geschickt, er war ja auch, das wusste ich gar nicht, der Nachfolger von Frank Elstner bei RTL als Programmdirektor sozusagen.
Ganz genau, ja, genau.
Und
Das genau, das ist übrigens ein Originalheft, da siehst du mal, was ich alles aufbewahre.
Ja, ja.
Das habe ich mir irgendwann mal im Internet bestellt, das ist von 82, wenn man sich das mal vorstellt. Aber es ist eben so, dass wir kannten damals nur diese drei Fernsehsender, ARD, ZDF und dann die dritten Programme jeweils regional. Und dann kam, ich weiß es noch ganz genau, Andreas, wir waren bei deiner Oma in Emmelsbüll, wo du ihr die Sender Sat1 und RTL eingestellt hast. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das muss so, ich schätze 91 ja, oder war es 88? Ich meinte eher 90,
hätte ich jetzt
vielleicht
gesagt.
90. Ja. Ich bin nicht sicher. Du kannst recht
um den
haben.
Dreh, ja.
Ich weiß genau. Nur so, ich erinnere mich, mein erstes Privatfernseherlebnis war tatsächlich 91, als der Krieg, der erste Irakkrieg los war. Da war losging.
Ja.
Da hatte man das erste, hatte ich zumindest das erste Mal, glaube ich, Sat1 hat da sehr viel übertragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das kann durchaus sein, dass ich das gemacht habe. Das war ja dann über die Antenne, also terroristisch.
Genau.
Und also Helmut Thoma, der jetzt gerade verstorben ist, deswegen, der war von 1984 bis 1998 eben auch Geschäftsführer RTL Plus, später RTL Television. Ja, und wie gesagt, der hat das wirklich gemacht. Und eine Sache hat er, das hat er zumindest in mehreren Interviews, habe ich das in der Quellensuche gefunden, immer wieder betont. Ob das gleich so ein bisschen Legendenbildung ist, weiß ich nicht. Aber dass er gesagt hat, diese Zielgruppe 14 bis 49, die heute noch Anwendung findet in der Medienlandschaft, das soll er gesagt haben, diese Zielgruppe habe ich mir ausgedacht.
Ja.
Einfach, es war ein Trick, um die öffentlich-rechtlichen Sender, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, alt aussehen zu lassen. Und das
genau. Und er hat sie aufgeschreckt. Und was mir damals so, ich bin immer auch selber als Angestellter in Unternehmen gekommen, wo so Pionierarbeit geleistet werden musste.
Ja.
Oder war immer zu der Zeit an dem Ort, wo gerade was Neues anstand. Und deshalb wäre ich auch gerne, oder wir kennen das vielleicht noch vom Radio Schleswig-Holstein, den ersten privaten Radiosender Deutschlands. Stimmt doch, oder?
Das ist richtig. Also der erste landesweite.
So, genau. So, okay. Da haben wir es ganz genau. Und das war ja auch sowas, das haben wir ja auch als Kinder damals noch live mitbekommen. Das war so eine Aufbruchstimmung. Da wurde auch einfach so von aus der hohlen Hand Fernsehen bei RTL und bei RSH wurde Radio gemacht. Und da sind einfach dann auch Formate wie Alles, Nichts oder eben, wie gesagt, Tutti Frutti oder solche Dinge, Salvatore, dieser Hütchenspieler so zwischendurch bei der Werbung und so. Das sind alles so, das war alles einfach neu. Damals habe ich, solange das lief, RTL und Sat1, habe ich das in der Zeit geguckt. Glücksrad nicht so, das war mir schon zu anspruchsvoll. Mhm. Aber das lief ja auch in Sat1. Aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, das ist alles einfach wie so Fast Food. Das war im Grunde Fernsehen Fast Food. Und auch das war natürlich in den Medien ein Riesenaufschrei. Der Spiegel hatte das auch schon auf dem Aufmacher damals in den 80ern. Und so weiter. Also das war einfach etwas völlig Neues. Ne?
Er hat im Grunde das gemacht, was heute auch passiert. Float the zone with shit, ne? Damit du von den wirklichen Sachen ablenkst. Also ich sehe ihn wirklich anders als du. Du bist, glaube ich, so ein bisschen Fanboy gerade, was Helmut Thoma angeht. Ich halte ihn wirklich für einen schwierigen Menschen, weil er, also tot und ne, nur das Gute und so weiter, aber der hat wirklich auch diese gesellschaftliche Mitverantwortung komplett ignoriert. Und ja, er war ein Pionier, ganz klar. Also das sehe ich auch so. Der hat vieles auch manchmal zum Guten verändert. Eine gewisse Leichtigkeit vielleicht auch in die, ne, dadurch haben sich ja auch die öffentlich-rechtlichen Sender dann auch angenähert in einigen Sachen. Ob man das überall gut findet, weiß ich nicht. Aber er war dieser Pionier im Fernsehen. Aber es gibt dann immer die Vergleiche, ja, Neuerfindung. Ich sehe das so ein bisschen wie mit Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks. Da kann man sagen, ja, Gutenberg hat halt das Buch erfunden, ein Buchdruck. Und wenn man Thoma dann gleichsetzen will, dann hat er aber allenfalls den Groschenroman erfunden, weißt du?
Das ist den visuellen Groschenroman, um in Bildern zu bleiben. Das ist ja auch ganz schön. Natürlich, alles hat ja zwei Seiten, ne? Natürlich, aber er hat ja auch was dafür getan, um vielleicht in den verstaubten Öffentlich-Rechtlichen damals, die hatten einfach eine Monopolstellung
Eine gewisse Behäbigkeit.
Eine gewisse Behäbigkeit und hat die einfach aufgeschorcht, was Unterhaltung anbelangt, weil gegen Unterhaltung ist ja nun nichts einzuwenden. Natürlich hatten die Öffentlich-Rechtlichen auch einen Bildungsauftrag, aber auch wurde uns letztendlich dann würde ich sagen, die haben uns diktiert, was Unterhaltung ist. Harald Junke, ein bisschen Rudi Carrell und noch ein bisschen Kuli, der dann was Schlaues sagt und das war's, um es mal ein bisschen lässlich zu sagen. Und
ja, unser aber, Rudi aber, Ja, muss ich aber intervenieren. Also willst du wirklich so diesen, es gibt bei RTL und bei anderen ja auch gute Sachen, aber so viel Schrott, so viel Müll und so viel Langeweile und wo du denkst, und Altersdiskriminierung, weil dieser Quatsch mit dieser Zielgruppe, die müssen wir heute noch auslöffeln, diesen Unsinn. Ne?
Das stimmt. Also was natürlich, was auf meiner Negativliste steht, ist auf jeden Fall, dass er das Reality-TV damit geboren hat und gefördert hat. Und damit meine ich noch nicht mal Dschungelcamp, sondern es gibt ja auch Promis unter Palmen und sowas und auch viele Formate oder das Sommerhaus der Stars. Das ist schon wirklich bedenklich, beziehungsweise hat YouTube ja auch dann noch etwas dazu beigetragen. Also um es noch simpler zu machen, davon hätte Thomas damals nur träumen können. Ja. Ne? Und das wäre natürlich auch was zu sagen, was wäre, wenn es das Privatfernsehen nie gegeben hätte. Also ich glaube, es wäre auch ein bisschen weniger, also es wäre dann immer noch schwarz-weiß. Zwar würden die ersten und das zweite in Farbe laufen, aber es wäre immer noch sehr schwarz-weiß.
Ja, und ich glaube, auch dieses, um seine Figur vielleicht auch so ein bisschen wieder in Schutz zu nehmen, in Anführungsstrichen, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte es ein anderer gemacht. Das sind ja Sachen, die aus Amerika kamen.
Ja, also er hatte einfach gute Ideen und er hat einfach gesagt, im Seichten kann man nicht ertrinken. Das hat er ja auch zugegeben. Der ist ja nicht dumm.
Ne? Nein, das ist um Gottes Willen.
Also. Und wusste einfach, die Leute wollen das sehen und wenn sie es nicht, und das war, ist halt der Vorteil gewesen, wenn irgendwas scheiße war, da, um es so deutlich zu sagen, dann ist es auch sofort aus dem Programm geflogen. Und natürlich, was die breite Masse sehen will. Gott, Andreas, ich hoffe, wir unterhalten uns jetzt nicht zu nerdig. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema und zu unserer neuen Rubrik und wir haben jetzt Swantje ein bisschen mehr Raum eingeräumt, deshalb werden wir jetzt unsere Rubrik präsentieren, aber wir haben uns gedacht, was ist denn so vor vielen, vielen Jahren mal passiert in der Welt, zum Beispiel die Titanic, ja, die ist also am 31. Mai vom Stapel gelaufen und ist dann aber auch ganz schnell gesunken. Nämlich
1911 ist sie vom Stapel gelaufen.
Genau, ein Jahr später am 15. April, also knappes Jahr später am 15. April, 14. auf 15. April ist sie dann gesunken. Und wir fragen uns jetzt in dieser neuen Rubrik immer, was wäre denn, wenn die Titanic zum Beispiel nicht gesunken wäre? Ja, eine Sache wäre uns auch, es wäre uns ein stundenlanger Film mit Leonardo DiCaprio erspart worden, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Aber natürlich gibt es da auch noch andere Fakten, oder Andreas?
Naja, es wäre wahrscheinlich, würden wir gar nicht mehr von der Titanic sprechen. Sie wäre eines von vielen Schiffen gewesen. Na, also das glaube ich tatsächlich, keiner hätte irgendwie jetzt über die Titanic heute gesprochen, weil das wäre dann nur ein Schritt gewesen. Ne? Und letztendlich glaube ich, dass dieser Untergang, durch den wurde mehr Sicherheit in die Schifffahrt gebracht vor, ja, inzwischen ja doch 113 Jahren ist sie untergegangen oder vor 114 Jahren ist der Stapellauf gewesen. Es wurden danach ja mehr Rettungsboote auf Schiffen installiert. Es gab eine ständige Funkbereitschaft, die es damals nicht, oder Funkbesetzung, die es damals nicht gab. Ne? Und dieser Mythos der Unsinkbarkeit, den es damals gibt, der hat natürlich dann, wo man dann gesagt hat, ja, wir müssen doch noch was tun. Wir dürfen nicht zu technikgläubig sein, sondern müssen es weiterentwickeln. Das waren sicherlich auch positive Effekte, auch wenn es natürlich schade ist oder traurig um die vielen Menschen, die da ertrunken sind. Das muss man ja auch sagen.
Und es gäbe auch keine Satirezeitschrift heutzutage, oder die würde anders heißen dann auf jeden Fall, als die Titanic. Und Titanic steht ja halt für die absolute Vollkatastrophe. Unter anderem ja auch, weil es gezeigt hat mit den Klassenschranken, ja. Also, dass dann die erste Klasse Leute bevorzugt gerettet wurden und die dritte Klasse Personen sind dann alle abgesoffen oder fast alle. Und das hat natürlich auch schon was gebracht. Ja, es ist ein popkulturelles Phänomen, finde ich auch, wenn es eine grausame Katastrophe war, aber der Mensch vergisst schnell, es ist lange her, es ist verfilmt worden. Titanic 2 ist immer noch nicht gezeigt, oder gibt es bestimmt schon als B-Movie, das weiß ich aber nicht ganz genau.
Muss man gucken, ja.
Ne? Aber es hätte wirklich auch viel dazu beigetragen, dass die Seefahrt nicht sicherer geworden wäre, wenn sie nicht gesunken wäre, weil sie ja als unsinkbar galt.
Ja, man hätte dann möglicherweise sehr schnell ein noch größeres Schiff gebaut. Also aus heutiger Sicht ist die Titanic ja sehr klein, wenn man es mal so vergleicht. Gibt. Jeder kennt ja diese Bilder, wo die Titanic vor einem echten Kreuzfahrtschiff aus der heutigen Zeit steht, ne, die da 7-8 Mal reinpasst. Aber man hätte möglicherweise, wäre die Titanic nicht untergegangen, hätte man sehr schnell möglicherweise nochmal vergrößert und einfach nur 1:1 die Sachen übernommen. Ne? Und
genau. So, und das war's auch schon wieder. Ich weiß, wir könnten stundenlang so weitermachen, aber wir dann wird es irgendwann ja auch beliebig. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Und wie gesagt, schreibt uns, meldet euch, wenn ihr auch mal ein Thema habt, auch wenn ihr ein historisch, wenn ihr sagt, unser Dorf war vor 20 Jahren das zum schönsten Dorf gewählt worden, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das historische Ereignis, aber vielleicht kennt ihr ja auch irgendwas, schreibt uns doch einfach, wir freuen uns immer auf Post 0162 212 6464. Alles klar. Okay. Dankeschön. Tschüssing, tschüss Andreas.
Ende.
Das war 3x7. Deine Woche in 21 Minuten subjektiv und leidenschaftlich mit Andreas Racco und Thomas Krause.